Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur 9. Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
Auch von mir, Grüß Gott.
Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Woche starten.
Letzte Woche haben wir uns mit der Auferstehung Jesu, den Folgen dieses Ereignisses und mit den ersten drei Jahrhunderten der neuen Christen beschäftigt.
Und womit wollen wir uns heute beschäftigen?
Heute beginnen wir mit dem großen Block der Kirchengeschichte und werden uns mit der Entstehung unseres Glaubensbekenntnisses, also der Grundlage unseres Glaubens, beschäftigen und uns dort auf die Suche nach Gott begeben.
Möglicherweise finden wir Gott da hinten.
Ein Wunder!
Gott, der Vater der Barmherzigkeit.
Glauben Sie an Gott?
Seine Stimme, Gottes Stimme.
Gott erhört alle Gebete.
Also gut, ich bin der Messias.
Ein Wunder. Danken wir Gott.
Die Zeit der Verfolgung ist vorbei und als Christ muss man sich jetzt aufgrund seiner Religion nicht mehr fürchten. Das heißt, das Leben ändert sich radikal. Welche Auswirkungen hat das auf die Kirche?
Ich würde mal sagen, ein erstes Ende der Verfolgung von Christen ist hier mit der Meile in der Vereinbarung 313 eingetreten. Das muss man wohl so sagen, da das Christentum bis heute eine der am meist verfolgtesten Religionen der Welt ist. Laut Verfolgungsindex der Organisation Open Doors sind im Jahr 2022 mehr als 360 Millionen Christen in 50 Ländern der Welt von Verfolgung und Diskriminierung aufgrund ihres Glaubens betroffen.
Okay, das ist wirklich eine große Anzahl, vielleicht jetzt ein bisschen off-topic. Warum ist das so?
Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Gründe, aber der Hauptgrund liegt wohl im Wesen des Christentums selbst. Ein Christ ist von seiner Bestimmung her, von seinem Wesen her, ein freier Mensch. Der Apostel Paulus sagt, ihr seid zur Freiheit berufen. Und diese Freiheit drückt sich im Gewissen des Menschen aus. Die Kirche lehrt uns, dass niemand gezwungen werden darf, gegen sein eigenes Gewissen zu handeln. Der Mensch hat laut der Kirche das Recht, in Freiheit seinem Gewissen entsprechend zu handeln. Und da haben wir dann vielfach schon das Problem. Viele Staaten wollen keine, unter Anführungszeichen, freien Menschen, die auch Entscheidungen treffen können, die Regierungen vielleicht nicht so passen. Menschen, die frei ihre Meinung sagen können. Und das ist dann wahrscheinlich häufig auch schon das Problem. Wir in Mitteleuropa können uns das vielleicht schwer vorstellen, aber es gibt Länder, wo das nicht so einfach ist, seine Meinung zu sagen. Und ein Christ als freier Mensch sollte das können. Und das, denke ich, ist dann für viele Staaten schon das Problem.
Du hast recht. Wir in Österreich können uns das wahrscheinlich wirklich schwer vorstellen, was sich da für dramatische Szenen auf der ganzen Welt zum Thema Christenverfolgung abspielen. Lass uns doch noch einmal zurück zu unserem Thema gehen. 313, was ändert sich da für die Christen?
Wir sind dann als Christen eine anerkannte religiöse Gemeinschaft. Ob das wirklich genauso betitelt wurde, ist nicht klar. Aber Christen dürfen ihren Glauben ab 313 frei ausleben und müssen nicht mehr den damaligen römischen Gottheiten wie auch dem Kaiser Opfer darbringen. Und das war ja dann oft schon der Stein des Anstoßes. Der Kaiser war eine Art Gottheit. Und diesen Kaiser musste man wie eine Art Gottheit verehren. Das heißt, man musste auch vor dem Kaiser Weihrauchopfer darbringen. Und indem man diese Weihrauchopfer darbringt, ehrt man ihn als Gott. Und die Christen haben aber gesagt, es gibt nur einen Gott. Unser Gott ist Jesus und sein Vater. Und aus diesem Grund können wir vor dem Kaiser keine Weihrauchopfer darbringen. Und das hat dann natürlich den Kaiser auch sehr häufig gestört. Und mit 313 ist das nicht mehr notwendig. Eine zweite Sache, die dann dazugekommen ist, man muss sich dann mit dem Glauben oder mit dem, was man glaubt, auch beschäftigen. War es in der Zeit der Verfolgung vor allem notwendig, zu überleben und den Glauben weiterzugeben, geht es jetzt darum, welche Ordnung haben wir in unserem Glauben? Was glauben wir also wirklich?
Und wer entscheidet das?
Das entscheidet damals und eigentlich auch heute noch ein Konzil bzw. mehrere Konzilien. Insgesamt beschäftigen sich die sogenannten sieben ökumenischen Konzilien von 325 bis 787 mit den grundlegenden Fragen des Glaubens.
Konzil, das kenne ich noch aus dem Religionsunterricht. Ich kann mich erinnern, Zweites Vatikanisches Konzil, eine große Umstellung für die Kirche. Das war, ich glaube, damals in den 60er Jahren. Aber lass uns vielleicht noch einmal auf das Thema Konzil eingehen. Was ist das und wer nimmt daran teil?
Schauen wir uns den Namen einmal an. Ökumenisches Konzil. Ökumenisch aus dem griechischen Oikumene bedeutet die ganze bewohnte Erde. Und Konzil aus dem lateinischen Concilium, Rat oder besser Zusammenkunft, ist ein Treffen von Bischöfen, Patriarchen und anderen kirchlichen Vertretern zum Zwecke der Klärung von Fragen, von kirchlichen Themen. Und was dann dort entschieden wird, ist dann eben für die Oikumene, für die ganze bewohnte Erde, meinend die Christen, bindend. Und von wirklich herausragender Bedeutung sind zwei dieser Konzilien, das erste und das zweite, 325, das erste Konzil von Nicea und 381, das erste Konzil von Konstantinopel.
Was macht diese beiden Konzilien so besonders?
Fangen wir mal mit dem ersten Konzil von Nicea an, im Jahr 325. Einberufen wird es von Kaiser Konstantin, der damit einen Streit zwischen den Christen klären wollte. Und zwar ging es um die nicht unwesentliche Frage, wer ist eigentlich Jesus und wie ist sein Verhältnis zu Gott? Und hier ist es vor allem ein Mann namens Arius, der hier immer wieder Thema wird. Er behauptet nämlich, dass Jesus und auch der Heilige Geist nur eine untergeordnete Position unter Gott Vater einnehmen und dass die beiden, Jesus und der Heilige Geist, selbst nicht Gott sein können. Das Konzil klärt dann eindeutig das Verständnis von Dreifaltigkeit, und zwar, dass Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist vom gleichen Wesen sind, also ein Gott, der sich in drei Personen ausdrückt, ein Verständnis, das uns bis heute begleitet und maßgeblich beeinflusst. Als Christen glauben wir an einen Gott, der sich in drei Personen ausdrückt. Das ist aber noch nicht alles. Sie schaffen ein erstes Glaubensbekenntnis in diesem Konzil, das zur Grundlage unseres heutigen Glaubensbekenntnisses wird. Und dann kommt noch ein bisschen was dazu. Neben theologischen Fragen klären sie dann auch praktische Fragen. Wann feiern wir eigentlich Ostern? Wer kann eigentlich Priester werden? Wer wird wie lange wegen welcher Vergehen ausgeschlossen und so weiter?
Das war also das erste ökumenische Konzil. Lass uns zum zweiten ökumenischen Konzil gehen in Konstantinopel.
Genau, wir sagen, dass das das erste Konzil in Konstantinopel ist. Konzilien werden immer nach dem Ort benannt, wo sie stattfinden. Und dieses Konzil ist auch von einem römischen Kaiser einberufen worden, nämlich Kaiser Theodosius I. im Jahr 381. Und im Grunde ist es die Fortsetzung von Nicea. Sie bestätigen noch einmal die Lehre dieses Konzils, dieses ersten Konzils, und es kam immer wieder zu Auseinandersetzungen. Darum wird hier noch einmal diese Trinitätslehre diskutiert, gefestigt, und es wird dann das nizianisch-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis beschlossen, das bis heute in allen christlichen Kirchen als Glaubensbekenntnis gilt und das wir im deutschsprachigen Raum als großes Glaubensbekenntnis kennen. Und warum ist das wichtig, dass man solche Fragen und Streitigkeiten klärt? Das ist ganz einfach.
Na, weil das Christentum zur Staatsreligion wurde, oder?
Genau. 380 mit dem Drei-Kaiser-Edikt Cunctus Populus vom 28. Februar 380 wird der Weg frei, dass das Christentum die Staatsreligion im Römischen Reich wird. Es ist übrigens davor schon Staatsreligion in Armenien gewesen und so weiter. Aber natürlich ist das Römische Reich von größerer Bedeutung damals. Später wird dieses Dekret dann ergänzt durch Bestimmungen, was mit Menschen geschehen soll, die diesen Glauben nicht annehmen wollten. Und wenn ich jetzt eine Religion zur Staatsreligion mache, dann muss klar sein, was in dieser Religion gilt, da ich sonst innerhalb meines Reiches unter den Menschen Unfrieden schaffe. Und viel wichtiger noch für diesen römischen Kaiser, der ja immer noch im Glauben dieser Vielgötterei schon drinnen ist, der muss ja auch dafür sorgen, dass diesem Gott gebührend geopfert wird, dass dieser Gott gebührend geehrt wird. Das sichert ja im römischen Denken den Staat. Ich darf meinen Gott nicht verärgern, weil sonst gibt es vielleicht schlechte Ernte oder er bestraft mich oder ich gewinne keine Kriege mehr oder sonst etwas. Ja? Das heißt, ich muss ganz klar klären, wie ist mein Verhältnis zu diesem Gott, weil ja er sonst vielleicht beleidigt auf mich sein könnte. Das Gottesverständnis damals und heute ist ja durchaus auch ein bisschen ein anderes.
Und gibt es da noch weitere Konzilsergebnisse, sage ich einmal, die für uns, für unseren Podcast, für uns heute von Bedeutung sind?
Als Theologe muss ich sagen, natürlich, selbstverständlich, alles, was auf diesen 7 Konzilien beschlossen wurde, ist wichtig. Aber ich kann vielleicht ein paar super wichtige Sachen herauspicken. Schauen wir uns vielleicht gleich einmal das 3. ökumenische Konzil an, das Konzil von Ephesus. Auch dieses Konzil klärt wieder Streitfragen. Es ging darum, wie die Bibel auszulegen ist und so um die Frage, wie schaut es mit der menschlichen Natur Jesu aus? Wir haben in den Konzilien davor geklärt, okay, Jesus ist Gott. Aber jetzt wissen wir, er ist auf die Welt gekommen, er ist aus Maria geboren worden. Also ist er ja auch irgendwie Mensch, oder? Und wie erklärt man das jetzt? Hat er nur wie ein Mensch ausgeschaut? Aber warum konnte er dann menschlich empfinden? Gab es überhaupt menschliche Züge an ihm? All das steht da im Raum. Und das Konzil stellt klar, Jesus ist ein wahrer Gott und ein wahrer Mensch. Das nennt sich Zwei-Naturen-Lehre. Beide Naturen, die menschliche und die göttliche, sind in Jesus unvermischt enthalten. Also Jesus ist Gott und Jesus ist auch Mensch. Ganz wichtige Errungenschaft im Konzil von Ephesus.
Also Jesus ist Gott und Jesus ist auch Mensch. Aber warum ist das so wichtig?
In erster Linie adelt es einmal das menschliche Geschlecht. Gott wird einer von uns und kann dann in der Folge wie ein Mensch empfinden. Er kann mitfühlen, wie geht es uns Menschen, weil er selbst als Mensch gelebt hat, selbst Trauer, selbst Angst empfunden hat. Er hat um seinen Freund Lazarus geweint, als dieser starb. Er hat am Gründonnerstagabend im Garten geweint, Angst gehabt, als er zu seinem Vater im Himmel gebetet hat. Als Christen, und das ist, glaube ich, die tiefe Botschaft dieser Menschwerdung Gottes, haben wir einen Gott, der zu 100% mitfühlen kann, wie es einem Menschen geht und der nicht nur abgehoben irgendwo ist.
Wir haben jetzt auch viel über Auseinandersetzung auf Konzilien gesprochen. Was passiert, wenn man mit so einem Konzil damals nicht einverstanden war?
Am Anfang waren es tatsächlich immer nur Einzelne, die da anderer Meinung waren mit ihren Gruppierungen. Das hat sich dann irgendwann auch gelöst. Aber das erste Mal wirklich dramatisch, könnte man sagen, wird es beim Konzil von Chalcedon 451. Und zwar spaltet sich da die altorientalische oder die altorientalisch-orthodoxe Kirche ab, weil sie sagt, mit dieser Zwei-Naturen-Lehre kann sie nicht mehr mit. Das kann sie nicht anerkennen. Jesus kann nicht Gott und Mensch gewesen sein. Und darum spalten sich die 451 schon ab.
Diese altorientalische orthodoxe Kirche, gibt es die heute noch?
Ja, nicht als wirkliche Gemeinschaft, sondern so als Zugehörigkeit. Viele fühlen sich da irgendwie zugehörig. Die größte Gruppe aber ist auf jeden Fall die koptische Kirche in Ägypten. Und je nach Quellenlage hat sie entweder 5 oder 11 Millionen Mitglieder. Das ist ein bisschen komisch, das herauszufinden. Das geht eigentlich nicht. Die einen schreiben so und die anderen schreiben so. Aber es ist sicher in Ägypten eine sehr, sehr große Gemeinschaft.
Das war ja ganz schön viel Theologie für heute. Gibt es noch etwas anderes Spannendes, das in dieser Zeit passiert ist?
Oh ja, wir sind ja in der Antike. Also wir haben uns heute eigentlich nur mit der Antike beschäftigt. Und in diese Zeit oder ins Ende der Antike fällt auch noch die Geburt eines gewissen Herrn Benedikt von Nursia. Und als Benediktiner muss ich da doch auch ein bisschen etwas zu ihm sagen. Benedikt, der so als Vater des abendländischen Mönchtums gilt, wird in der Nähe von Nursia 480 geboren, in eine wahrscheinlich sehr bekannte oder gut situierte Familie, kommt dann nämlich nach Rom zum Studium, bleibt dort aber nicht, flieht in die Einsamkeit, sucht in Enfide, in der Einsamkeit Gott, gründet dann in Subiaco mehrere Klöster und geht dann doch noch nach Monte Cassino und gründet da so das Stammhaus der Benediktiner, wo er eben auch seine berühmte Regel schreibt, die man mit den Worten Ora et Labora et Lege zusammenfasst, bete, arbeite und lies, und auf die auch mein Leben als Benediktiner im Stift Admont zurückgeht, auf diese Regel, nach der wir heute noch versuchen zu leben. Und warum erzähle ich das? Natürlich, weil ich Benediktiner bin, aber weil diese Klostergründungen, Benedikt ist ja nicht der Erste, da gibt es ja auch einen Basilius oder einen Martin von Tours, das ist so eine Folge der Staatsreligion-Werdung. Warum? Man hat oft dieses Ideal des Christentums in dem gesehen, dass man etwas anders gemacht hat als die breite Masse. Und als das noch in der Verfolgung, als Christen noch in der Verfolgung gelebt haben, waren sie so Einzelgänger oft. Und mit der Staatsreligion-Werdung ist das dann weg. Aber dieser Wunsch, diese Berufung, als Einzelkämpfer weiterzuleben, gibt's, wird stark nach dieser Zeit. Und daher kommen dann eigentlich auch so die ersten wirklichen Klostergründungen als Einsiedler zu Beginn, und Benedikt ist dann der Erste, der das wirklich für eine Gemeinschaft oder in einer Gemeinschaft zusammentut.
Heute ging es also um die Antike. Nächste Woche sind wir dann schon im Mittelalter und werden uns unter anderem mit einer Frage beschäftigen, und ich glaube, diese stellen sich ganz, ganz viele. Woher kommt eigentlich der Zölibat und warum gibt's den? In diesem Sinne, grüß Gott.